Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wenn Sie uns gerade übers Radio hören, dann können Sie nicht ganz sicher sein.
Aber wenn Sie uns übers Internet hören, dann schon.
Das Internet ist nicht kaputt, wie es Sascha Lobo einmal formulierte. Also zumindest die Daten, die fließen noch.
Lobos Kritik am Internet ist damals unter dem Eindruck des Spähskandals der NSA und dem Kontrollwahn der großen Konzerne entstanden.
Ja, und das ist mittlerweile 5 Jahre her und zumindest einer hat das freie Internet noch nicht aufgegeben, nämlich sein Erfinder, Tim Berners-Lee. Der hat jetzt eine Idee, wie alles wieder in Ordnung kommen könnte und über diese Idee sprechen wir heute ausführlich, aber auch über das Szenario, wie eine Welt nach einem Internetcrash aussehen könnte.
Außerdem reden wir darüber, weshalb Journalistinnen und Journalisten so gern das Lied von der Kanzlerdämmerung anstimmen und warum sie das Nachdenken über Zahlen so hassen. Wir, das sind Jenny Gensmer
und Tim Wiese und das hier, das ist Netzmusik, gibt es wie immer natürlich auch. Dieser Song hier kommt von Ken2 und heißt White Was the Sun, jetzt hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Ken2, White Was the Sun. Aus Kanada kommt diese Band, genauer gesagt aus Edmonton. Und die machen immer sehr sonnigen Pop, oft mit so einer kleinen psychedelischen Schlagseite.
Breitband Topic.
Ausgemerkelt, von der Hoffnungsträgerin zur Heimsuchung. So rasant wie Angela Merkel ist selten ein Politiker abgestürzt.
Zu zögerlich, zu wolkig, zu missmutig. CDU-Chefin Angela Merkel kann ihre Partei nicht aus der Defensive bringen. In der Union wachsen die Zweifel.
Ja, das sind zwei Zitate, die so klingen, als hätten wir sie aus der aktuellen Samstagspresse vorgelesen. Das erste stammt aber aus dem Stern vom Juni 2001 und zur zweiten Einschätzung kam der Spiegel vom Februar 2005.
Mittlerweile sind wir alle im Jahr 2018 angekommen und auf die Kanzlerin werden wieder Abgesänge angestimmt, wie übrigens auch in fast allen Jahren ihrer Kanzlerschaft.
Ja, was ist das für ein Phänomen, was wir da immer wieder beobachten können? Darüber haben wir mit dem Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen gesprochen.
Nun, das gibt es seit dem Bestehen der Bundesrepublik, auch auf Konrad Adenauer, gab es auch nach fantastischen Wahlergebnissen, zum Beispiel im Jahre 1957, erste Abgesänge. Es gab Abgesänge auf Ludwig Erhard, natürlich auf Willy Brandt, dann auf Helmut Schmidt und ganz besonders und viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, kann man sagen, auf Helmut Kohl, wenn wir die Spiegeltitel der 16 Jahre Kanzlerregentschaft noch einmal durchblättern, dann sehen wir Kohl kaputt, Kohl noch zu retten, der Minuskanzler, was nun, Herr Kohl? Kohl soll weg, aber wie lange noch? Kohls Macht zerfällt. Also die Rede von der Kanzlerdämmerung, die ist gleichsam die Begleitmusik der Kanzlerschaft, so kann man sagen. Und deswegen würde ich ganz hart in die Welt hinein behaupten, im Grunde genommen ist diese Rede von der Kanzlerdämmerung oder aktuell der Merkeldämmerung analytisch gesprochen ziemlich wertloses Gerede. Das ist eigentlich eine Selbstauskunft der Opposition, die natürlich attackiert. Und es ist auch eine Selbstauskunft der Medien, die irgendwie so zwischen Beschreibung, Gegenwartsinterpretation und Wunschdenken, es möge doch etwas passieren und man könne eine Art Abschieds- und Lösungskrimi schreiben, hin und her schwanken.
Steht diese Skandalisierung im Fall Merkel bzw. der Regierungskoalition im Verhältnis zu den tatsächlichen Verfehlungen?
Na gut, also ich meine, die Affäre um Herrn Maaßen, die war ganz gewiss eine Art Lehrstück zur Beförderung von Politikverdrossenheit. Das kann man nicht schönreden. Es gibt einen massiven Streit in der Großen Koalition. Sowohl Teile der SPD wie auch Teile der CSU, insbesondere Herr Seehofer, agieren, als seien sie gleichsam Opposition, obwohl sie Teil der Regierung sind, agieren zumindest teilweise in hohem Maße illoyal. Es scheint mir wie ein Symptom der Erklärungshysterie. Man weiß nicht, was kommt, und dann behauptet man die Merkel-Dämmerung und den Abschied und es ist Zeit. Und es ist vorbei. Man weiß nicht, was kommt. Und es wird einem ja ohnehin, als Journalist hat man da ja gewisse Vorteile, niemand auf diese apokalyptische Zukunftsprognose festlegen. Übermorgen werden neue Prognosen formuliert.
Das ist nämlich genau meine Frage an dieser Stelle, wenn wir mal auf die Halbwertszeit dieser Prognosen schauen. Ja, ein Abgesang kommt wie ein Skandal mit so einer Wucht, veräppt dann aber schnell wieder und niemand kümmert sich mehr darum. Das heißt, man wird eben nicht an dieser Prognose gemessen. Ist das Teil des Problems?
Ja, ich würde sagen, das ist Teil des Problems. Und natürlich kann es sinnvoll sein, mal einen Abgesang zu formulieren im Sinne einer Stimmungsverdichtung. Aber hier diese Form der Beschreibung, diese Form der Attacke, die zieht sich eigentlich durch. Und ich glaube, es ist eine Form, auf aggressive Art und Weise mit Unsicherheit umzugehen und Scheingewissheiten zu postulieren, eben um dieses Deutungs- und Interpretationsvakuum, was geschieht gerade im Moment. Was ist mit dem Aufstieg der AfD? Ist sie auf dem Weg zur Volkspartei? Es gibt eine unklare europäische Perspektive, eine Wiederkehr des Nationalismus in vielen Ländern, eine Wiederkehr des Protektionismus der Regierung Trump. Also diese Unklarheit und dieses diffuse Gefühl, man weiß noch nicht genau, was los ist, das füllt man mit Scheingewissheiten. Ich will Ihnen mal ein Zitat mitbringen aus dem Jahre 1992. Darf ich?
Nur gerne.
Bitte. Ja, über Helmut Kohl heißt es hier. Auch Helmut Kohl, so heißt es in einer Analyse, scheint nichts mehr und will nichts mehr gelingen. Was die Nation derzeit in Bonn erlebt, ist keine der üblichen politischen Krisen. Es ist eine Art Kanzlerdämmerung. Sehen Sie, das wirkt doch so, als ob irgendwo in den Redaktionen so eine Art Automat steht und da füttert man ein paar Symptome ein und es kommt immer Untergang, Kanzlerdämmerung heraus. Man sieht eben auch, Negativismus ist so etwas wie die übergeordnete Nachrichtenideologie. Natürlich, es gibt eine große Unruhe in der Gesellschaft. Es gibt eine hektische Suche nach Schuldigen. Es gibt eine Interpretationsunklarheit. Aber die nun durch die Attacke auf Personen zu füllen, scheint mir, Verlaub, etwas infantile Form der politischen Berichterstattung.
Sie sagen jetzt, dass das viel damit zu tun hat, wie man versucht, Wirklichkeit zu deuten. Wir hatten uns aber auch gefragt, wie ist denn dieses Spannungsverhältnis eigentlich? Haben die Abgesänge eher was mit der tatsächlichen Politik von Akteuren zu tun oder hängen sie doch eher zusammen mit Kommunikationsdynamiken in den Medien?
Ich glaube, beides kommt vor. Wir haben das Übergewicht einer Kommunikationsdynamik in den Medien, das ist aus meiner Sicht im Moment zu beobachten, Stichwort Erklärungshysterie. Und wir haben natürlich dann doch die realistische Einschätzung, es geht nun womöglich sehr schnell zu Ende mit einer bestimmten parteipolitischen Konstellation. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen für seinen vorschnellen Abgesang. Es gab einen Titel eines großen Nachrichtenmagazins zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft aus der WM. Da wurde dann getitelt, es war einmal ein starkes Land. Und das war ein Abgesang auf Deutschland, weil hier die deutsche Nationalmannschaft ein paar Mal den Pfosten und nicht das Tor getroffen hat und man irgendwie früh ausscheiden musste. Und die Rede war davon, dass Deutschland politisch, wirtschaftlich und fußballerisch gleichsam am Ende sei. Zitat, es wird dunkel bleiben, erst einmal. Da sehen Sie so eine Lust am apokalyptischen Denken, so eine Inszenierung des Untergangs. Und wir müssen natürlich konstatieren, Untergang verkauft. Untergang verkauft sich gut.
Und dann ist es wahrscheinlich eben auch noch die Lust, Heldenfallen zu sehen. Und damit sprechen Sie dann ökonomische Faktoren an. Und die spielen eben dann anscheinend auch eine starke Rolle.
Natürlich, es ist nach wie vor ein mediendramaturgisch äußerst bedeutsames Kriterium, wie tief stürzt, wie tief fällt jemand. Und man kann über das Ausrufen eines Sturzes, über die Produktion von Skandalgeschrei natürlich um Aufmerksamkeit werben, eine Wechselstimmung vielleicht auch herbeischreiben, die eine Geschichte interessanter macht. Sehen Sie mal ein historisches Beispiel, als ein gewisser Oswald Spengler sein viele Pfund schweres Manuskript bei seinem Lektor einreichte. Da hieß dieses Manuskript Morphologie der Kulturen in Europa. Und was machte dieser pfiffige Lektor? Der machte aus diesem sperrigen, unendlich faden Titel Morphologie der Kulturen in Europa den Untergang des Abendlandes, ein Titel mit Weltwirkung. Und hier, wie gesagt, im Moment scheint mir die Situation so zu sein, wir verstehen womöglich nicht genau, wie sich Geschichte im Moment entwickelt. Und wir haben eine Rückkehr des dystopischen Denkens, wenn wir darüber uns anschauen, wie wird über Demokratie nachgedacht. In den 90er Jahren war Demokratie der finale Triumph. Das Ende der Geschichte wurde ausgerufen. Heute reden wir über den Zerfall der Demokratie, das Verschwinden der Demokratie, den Niedergang der Demokratie. Also eine Rückkehr des dystopischen Denkens als Reaktion auf ein »Ich weiß noch nicht«.
Wie ist dann eigentlich die Wirkung auf das Publikum? Also wenn wir davon ausgehen, dass nicht immer ein real existierendes Problem beschrieben wird, wir sprechen ja auch in anderen Zusammenhängen oft über Framing, erst möglicherweise da ein Problem geschaffen?
Ja, das kann durchaus sein. Und in der Tat, wir haben ja, und das lässt sich auch beobachten, Stichwort dystopisches Denken, dass sozusagen Narrative des Niedergangs zunehmend in breitere Kreise hinein diffundieren. Wenn wir täglich die Bild-Zeitung lesen, dann lesen wir ein Organ, das uns immer wieder gewissermaßen mit der Stimmung des Kontrollverlusts versucht zu ängstigen. Als sei die Stadt Berlin oder auch Teile des Landes gewissermaßen geprägt von wütenden Araber-Clans, von Ausländerkriminalität und ähnlichem mehr. Und wenn wir dann die Zahlen anschauen, die niedrigste Kriminalitätsrate seit 1992, ein Viertel der Flüchtlinge, die 2015 kamen, die in Lohn und Brot sind, eine Anstellung haben, dann sehen wir, die Stimmung, die geschürt wird und die Situation, so wie sie sich in den Zahlen ausdrückt, die passen eigentlich nicht zusammen. Und was macht das mit dem Publikum? Ja, es lässt das Publikum resigniert, zum Teil wütend zurück. Es befördert aber auch, und das sehe ich tatsächlich als ein großes Problem, es befördert Politikverdrossenheit, insbesondere dann, wenn es um die Attacke gewissermaßen auf die Politiker geht, wenn sie Politik nur beschreiben als taktisches Spiel, als strategisches Vorgehen, als Kampf um Machterhalt, als Kampagne persönlich motiviert, dann ist das im Grunde genommen eine Art Trainingsprogramm, eine Einübung des zynischen Blicks. Wir haben schon 1997 Studien gehabt in den USA, die das Ganze verhandelt haben unter dem Stichwort Spiral of Cynicism, Zynismusspirale. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Gefahr, eine Einübung des Zynismus, indem man Politik nur als Machtspiel und als raffiniert strategische Kampagneninszenierung, nicht als Ringen auch um die Sache darstellt und begreift.
Die mediale Lust am Untergang. Wir haben hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über das Phänomen gesprochen. Gerade lässt es sich wieder sehr gut beobachten, wenn über die sogenannte Merkel-Dämmerung berichtet wird.
The Shear im Deutschlandfunk Kultur klingen ein bisschen wie eine dieser britischen 60er-Jahre-Bands, kommen aber aus Bozen im Hier und Heute. Er heißt der Song, den wir gerade gehört haben.
Breitbandbesprechung.
Wir haben ja eben mit Bernhard Pörksen über die Abgesänge in den Medien gesprochen. Und einen Punkt fand ich ziemlich prägnant, nämlich, dass das auch oft so ein Versuch zu sein scheint, die Realität zu fassen. Also so ein Versuch von Journalistinnen und Journalisten, die Realität, die sie noch nicht so ganz zu verstehen, zu fassen und zu deuten.
Ja, und Abgesänge gibt es nicht nur auf Politikerinnen und Politiker. Gerade was neue Technologien angeht, wird gerne auch mal die gesamte Menschheit in Frage gestellt.
Ja, vieles kennen wir ja schon so von alten Spiegeltiteln zum Beispiel und Schlagzeilen, wo in den 60er, 70er Jahren schon gefragt wurde, ob Computer einmal Richter, Ärzte oder auch Verkäufer sind.
Ja, und vor allem die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die inspiriert häufig zu düsteren Zukunftsszenarien. Manche gehen davon aus, dass die Maschinen den ganzen Laden hier eben übernehmen werden. Andere fürchten, dass sie alles Leben zerstören.
Und wie sich dieses Denken über KI-Technologien im Journalismus wiederfindet, darüber habe ich mit Marlies Prinzing gesprochen. Sie ist Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Und als erstes habe ich sie gefragt, wie künstliche Intelligenz in den Medien geframed wird. Also welche Beispiele, welche moralischen Bewertungen dabei eine Rolle spielen.
Es wird über KI-Technik oft so berichtet, als sei das eine Art Blackbox, die einem Angst machen muss, so als stünden wir im Grunde genommen davor, dass Maschinen über uns bestimmen und wir über kurz oder lang gar keine andere Wahl mehr haben, als uns diesen zu unterwerfen. Und das ist so quasi, als wüsste keiner, worum es denn eigentlich bei KI-Technik wirklich geht.
Sie haben gerade angesprochen, dass Technologien oft suggerieren, sich zu unterwerfen. Vielleicht auch nochmal mit diesem Aspekt der Mystifizierung, ob das etwas ist, was Sie beobachten können.
Diese Mystifizierung kann man beobachten. Das ist das, was ich ja auch unter anderem mit dem Begriff Black Box bezeichnet habe. Und es wird häufig das Thema darauf reduziert, als sei jetzt eigentlich unsere Aufgabe, in einen Wettkampf mit einer Maschine zu treten und als sei es entscheidend, ob die Maschine das und das besser kann oder dieses und jenes besser kann. Dabei ist das gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist darzustellen, dass man sich ganz bestimmte Automatisierungsvorteile zunutze machen kann, um sozusagen lästige Aufgaben, auch lästige Arbeiten, die in der Tat eine Maschine besser und schneller und ohne zu ermüden machen kann. Da würde ich mir insbesondere auch in der Publikumspresse weniger Mystifizierung wünschen, weniger auch Sensationalisierung und Angst machen, mehr Darlegung, wo es denn wirklich gefährlich wird, wo man wirklich darauf hinweisen muss, dass da ein Diskriminierungspotenzial ist etc. Es gibt Beispiele wie etwa den Microsoft Chatbot Tay, bei dem man sehen kann, was geschehen kann mit einer KI-Technik. Jetzt kann man, wenn man die Funktionsweise eines Chatbots darstellen kann, kann man durchaus dann auf der journalistischen Ebene darauf hinweisen, dass es einfach darum geht, dass man auch einen Chatbot richtig trainieren muss. Wenn man diesen Chatbot anders trainiert, dann wird er auch zu anderen Reaktionen in der Lage sein. Dazu muss ich aber als Journalistin Kenntnis davon haben, dass es eben einfach eine Technik ist, die durch bestimmte Daten, durch bestimmte Fragen auch trainiert werden kann und dass es nicht eine Situation dann ergibt, wo ich einfach einer Technik ausgeliefert bin.
Und inwiefern spielen dann Ängste, die ja angesichts dieses Chatbots zum Beispiel ja auch berechtigt erscheinen, dabei eine Rolle? Also sowohl die Ängste, die die KI eventuell auslöst, als auch die Ängste, die diese KI bei der journalistischen Berichterstattung, also bei Journalisten auslöst.
Wir müssen uns klar darüber sein, dass eigentlich künstliche Intelligenz nicht irgendwie wirklich eine Intelligenz ist. Die ist nicht intelligent. Technik hat nicht einen freien Willen, sondern das sind letzten Endes immer Menschen, die da die Fäden in der Hand behalten müssen und auch können. Und sobald wir uns dessen im Klaren drüber sind, haben wir auch nicht mehr das Gefühl, dass uns da jetzt alles Mögliche entgleitet. Und das gilt es auch in der Berichterstattung deutlich zu machen, dass wir sehr wohl, wenn wir in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen, das heißt auf der journalistischen Ebene beispielsweise, nach der Qualität der Daten, nach der Art der Daten zu fragen, nach der Art, wie eben Datensätze zusammengesetzt sind. Künstliche Intelligenztechnik wird unsere Gesellschaft wohl so massiv verändern, wie das auch der Computer gemacht hat und wie es im Übrigen auch dereinst das Auto getan hat. Jetzt ist praktisch die letzte Gelegenheit für jene im Journalismus, die auch deshalb in diesem Beruf landeten, weil sie hofften, dass sie dann nie mehr was mit Mathe zu tun haben, sich zu besinnen. Sonst haben sie in Zukunft ihren Beruf wirklich verfehlt. Das heißt, ich muss mich einfach darauf einlassen, dass etwas, was mit Statistik zu tun hat, und letzten Endes ist es nichts großartig anderes als Statistik, womit wir es damit zu tun haben, dass man sich damit auseinandersetzen will und da nicht drauf reagiert wie Spitzkrass. Es ist eine Frage der Haltung, dass man sich auch mit Neuem auseinandersetzt, selbst dann, wenn es vielleicht ein Thema anspricht, dass man in früher Schulzeit mal als ein Thema, das mit einem selber doch gar nichts zu tun hat, abgetan hat und da dann eben auch das Chancenreiche dann drin erblicken will.
Das heißt, viele Journalisten haben nicht Angst vor der KI, sondern immer noch vor Zahlen.
Definitiv. Wir beobachten ja immer auch wieder so Grundfehler, wie das eben in mancher Berichterstattung manche Journalisten nicht unterscheiden können zwischen einer Absolutzahl und einem Zuwachs. Und das ist eben etwas, wo man dran festmachen kann, dass man da generell einfach eine andere Haltung einnehmen muss.
Müssen dann auch Medienhäuser in eine ethische Begleitung ihrer Weiterentwicklung in Sachen KI investieren?
Es geht bei allem, was ich neu einsetze, wo ich es auch mit Veränderungen bezogen auf unsere Gesellschaft zu tun habe, immer darum zu überlegen, wer hat denn an welcher Stelle Verantwortung. Also beispielsweise, wenn man wirklich davon ausgeht, dass ein Algorithmus nicht ein Eigenleben hat, dass eine KI-Technik nicht ein Eigenleben hat, dann geht es doch darum, dass wir uns fragen müssen, wer ist verantwortlich? Ist derjenige verantwortlich, der einen Algorithmus schreibt? Ist derjenige verantwortlich, der in Auftrag gibt, einen Algorithmus zu schreiben? Ist derjenige verantwortlich, der eben die Ergebnisse davon nutzt? Wer ist an welcher Stelle verantwortlich? Und das sind Fragen, die bei jeder Neuerung mitgedacht werden muss. Da ist die KI-Technik jetzt überhaupt gar nichts Besonderes, sondern das ist eben wieder eine Frage einer generellen Haltung.
Mit der Journalistikprofessorin Marlies Prinzing habe ich darüber gesprochen, weshalb Journalistinnen und Journalisten sich mehr mit KI-Technologien auseinandersetzen sollen, wenn sie darüber berichten.
Ja, und das hier ist noch einmal Musik aus Kanada. Aaron Powell mit seinem Projekt Fog Lake. Der Song, der heißt Little Black Balloon.
I don't know if I ever knew.
Little Black Balloon von Aaron Powell, der schon seit längerem auf dem sehr renommierten Indie-Pop-Label Orchid Tapes veröffentlicht, aber immer mal wieder verschenkt er auch seine Songs im Netz.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Azadeh Peshman. Hallo.
Hallo.
Hallo. Fancy Bear, Sandform, APT28, so heißen Hackergruppen, die Datennetze im Westen im Visier haben, unter anderem den Deutschen Bundestag. Anfang 2015 ist es gewesen, da sollen sie den sogenannten Bundestag-Hack durchgeführt haben. Der war immerhin so verheerend, dass damals die ganze Bundestags-IT ausgetauscht werden musste. Wer steckt denn eigentlich hinter diesen Gruppen?
Das National Cyber Security Center, das ist die britische Agentur für Cybersicherheit, hat dem russischen Militärgeheimdienst GRU vorgeworfen, mit diesen Hackergruppen in Verbindung zu stehen und für Cyberangriffe weltweit verantwortlich zu sein. Dazu zählt dann neben dem Bundestagshack auch der Angriff gegen die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Außerdem soll auch das Komitee der Demokraten während der vergangenen Präsidentschaftswahl in den USA eines der Ziele gewesen sein.
Dass dieser Cyberangriff auf die Netzwerke des Bundestags aus Russland kam, diese Vermutung, die gibt es ja schon länger. Die konkreten Beweise haben aber bisher gefehlt. Bis dann eben die britischen Behörden am Donnerstag diese Studie veröffentlicht haben. Dazu kamen dann ausführliche Beweise aus den Niederlanden, die Bilder von Spionageausrüstung und beschlagnahmte Geräte, die hatten sie dokumentiert. Was sagt die Bundesregierung dazu?
Die schließt sich der Einschätzung der britischen und mittlerweile auch der australischen Behörden an und fordert Russland dazu auf, solche Handlungen zu unterlassen. Regierungssprecher Steffen Seibert sieht in diesen Angriffen eine große Bedrohung.
Wenn sie Erfolg hätten, dann könnten sie die freiheitliche Gesellschaft, die öffentliche Sicherheit, im Grunde auch unsere Demokratie unmittelbar bedrohen. Deswegen ist es aus Sicht der Bundesregierung entscheidend, dass die Handlungsfähigkeit, die Souveränität Deutschlands, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Zeitalter der Digitalisierung gewährleistet ist.
Sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Wie reagiert Russland darauf?
Die streiten die Anschuldigungen ab. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, die Beweise seien nicht echt.
Uneinigkeit herrscht ja auch bei der Titelgeschichte vom Finanzdienst Bloomberg, der in dieser Woche für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Dem chinesischen Militär soll es gelungen sein, Spionagechips bei Apple, Amazon und vielen anderen US-amerikanischen Unternehmen einzubauen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Konkret geht es um manipulierte Mikrochips. In dem Bericht hieß es, dass die chinesische Volksbefreiungsarmee Zuliefererfirmen dazu gebracht hat, Bauteile für Server zu manipulieren, die wiederum in den Rechenzentren großer Konzerne gelandet sind. Über diese Chips könne unbemerkt Kontakt zu chinesischen Servern aufgenommen werden. Die Bloomberg-Journalisten haben ihre Quellen, die das bestätigen, unter anderem in Regierungskreisen bei Apple und bei Amazon gefunden.
Tja, und wenn das stimmt, dann hätte das sicherlich weitreichende Folgen, zumal es ja auch immer wieder heißt, dass Konzerne wie eben Amazon auch mit der CIA zusammenarbeiten. Allerdings ist das Ganze tatsächlich sehr umstritten. Apple und Amazon, die streiten das zumindest ab. Und die chinesische Regierung, das ist wenig überraschend, die tut das auch.
Die Bloomberg-Journalisten bleiben aber trotzdem bei ihrer Geschichte und beziehen sich auf ihre Quellen. Wenn das wirklich stimmt, dann können von dieser Art der Spionage auch andere betroffen sein, nicht nur US-amerikanische Konzerne.
Zu einem anderen Thema. Das EU-Parlament in Brüssel hat in dieser Woche für eine Reform der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste gestimmt. Dadurch sollen Streamingdienste eine größere Vielfalt anbieten. Wie genau soll das aussehen?
30% der Inhalte von Netflix, Amazon Prime, aber auch die Inhalte von Fernsehsendern sollen europäische Produktionen sein. Und die müssen auch gut gekennzeichnet sein. Das soll dann dafür sorgen, dass Anbieter auch mehr in Europa investieren.
Das EU-Parlament hat ja auch beschlossen, den Jugendschutz zu stärken. Man will die Verfügbarkeit von kostenloser Pornografie und Darstellung von Gewalt einschränken. Was genau ist da geplant?
Vor allem sollen Videoplattformen schneller reagieren, wenn solche Inhalte erkannt und gemeldet werden. Dafür soll es für Eltern auch eigens eine Filtersoftware geben, die ihre Kinder davon abhält, sich solche Inhalte anzusehen. Für die konkrete Umsetzung dieser Maßnahmen sind aber die einzelnen Mitgliedstaaten zuständig. Das heißt, dass jedes Land die jeweiligen Gesetze beschließen muss, die dann bis zum Herbst im Jahr 2020 in Kraft getreten sein müssen.
Dankeschön, Azadeh Peshman, für diesen Überblick über die Medien und Meinungen diese Woche. Alle Links zu den Themen finden Sie auch auf unserer Sendungsseite auf deutschlandfunkkultur.de. Und das hier ist You've Musik von High on You mit dem Lied Mind.
Every single night. You've been on my mind. every single night. You've been on my mind. Every single night. If I only knew that I'd go through shit, then I would have said that it ain't a damn fit. As we talk about the highs and lows, all I know is that you never care. You've been on my mind. And I've been really trying to get you. You've been on my mind. And I've been really trying to get you. You are from my mind.
Hi on You bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Hinter dem Projekt steht der Musiker Reed Graham. Und viel mehr gibt es an dieser Stelle leider nicht zu berichten, denn viel mehr verrät Reed Graham nicht über sich. Was wir festhalten können, er ist ein sehr interessanter Beatproduzent und das hat dieser Song hoffentlich gerade bewiesen.
Wir haben ja am Anfang der Sendung schon angekündigt, dass es eine Alternative zum Internet geben wird und dass sich Tim Berners-Lee persönlich gerade darüber Gedanken gemacht. Jetzt würden wir Sie aber vorher gern noch zu einem kleinen Gedankenspiel einladen, nämlich was wäre, wenn uns das Internet gar nicht mehr zur Verfügung stünde?
Das bedeutet nicht nur keine E-Mails, kein Shopping zwischendurch, sondern möglicherweise auch keine Notrufe, kein Strom, kein Trinkwasser. Ein längerer Totalausfall des Internets könnte die Welt ins Chaos stürzen, oder nicht?
Wie gut wären wir auf einen solchen Fall vorbereitet? Und wie realistisch ist die Gefahr eines großflächigen Internet-Crashs? Könnte Deutschland, könnte Europa einfach so vom Netz gehen? Breitbandautor Jonas Nichelmann hat sich gefragt, was wäre wenn? Und hat mit Menschen auf der ganzen Welt darüber gesprochen.
So the country went off air.
Das ganze Land war offline. Erst 3 Tage, nachdem alles wieder in Ordnung war, gab es Informationen von der Regierung. Wir konnten hier weder telefonieren, noch hatten wir Zugang zum Internet.
Mohamed Kaba ist Journalist in Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone. Insgesamt 6 Länder an der westafrikanischen Küste waren im April 2018 für 1 bis 2 Tage komplett vom Internet abgeschnitten, ohne Vorwarnung, von jetzt auf gleich. Mohamed Kaba konnte seine Zeitung nicht drucken und erzählt davon, was ein fehlendes Internet für viele Menschen hier bedeutet. Kein Einkommen und dadurch auch kein Essen. Dennoch ist Sierra Leone insgesamt längst nicht so abhängig vom Netz wie Deutschland. Ein massiver und großflächiger Ausfall könnte dramatisch sein, sagt Matthias Wählisch von der Freien Universität Berlin. Er leitet die Arbeitsgruppe für Internettechnologie.
Überlegen Sie sich, wie heutzutage Güter durch die Gegend verteilt werden. Dann ist es alles just in time. Keiner lagert mehr etwas, das kostet alles viel zu viel Geld. Bei Bedarf werden die Güter geliefert. Dieser Austausch und auch die Koordinierung dessen basiert wieder auf dem Internet. Wenn das Internet nicht mehr geht, kann ich nicht mehr ohne weiteres just in time meine Güter von A nach B liefern.
Das Internet besteht aus unzähligen Knotenpunkten. Fallen drei Knotenpunkte aus, die üblicherweise funktioniert hätten, ist der vierte in der Lage zu helfen. So geht es weiter, bis Datenpakete am Ziel angekommen sind. Vorausgesetzt, es gibt genügend funktionierende Knotenpunkte.
Und wenn Sie davon ein paar Punkte, nicht nur einen, sondern mehrere dann auf einmal attackieren, dann können Sie es schon schaffen, dass ganze Städte abgehängt werden.
Was wäre, würden Frankfurt, München, Berlin vom Netz gehen? Zu Besuch in Bonn beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK. Dr. Wolfram Geier ist leitender Regierungsdirektor, Chef der Abteilung Risikomanagement und internationale Angelegenheiten.
Wir hätten die großen Probleme im wirtschaftlichen Bereich. Also für viele Unternehmen wäre dann erstmal das Arbeiten so nicht mehr möglich.
In der Schweiz gab es vor einigen Jahren Berechnungen, wonach durch einen Totalausfall 25% der Unternehmen Insolvenz anmelden müssten. Sollte der Schaden nicht binnen kürzester Zeit behoben werden. Eine Bank hätte eine Überlebensdauer von 2, ein Handelsunternehmen von 3 Tagen. Für Wolfram Geier ist aber auch ein anderer Fakt von entscheidender Bedeutung. Ein Großteil der Bevölkerung wisse kaum noch, wie das Leben, die Kommunikation ohne das Internet zu bewerkstelligen sei. Wir wären überfordert.
Und das führt dann eben dazu, dass möglicherweise eine Katastrophe überhaupt erst entsteht, weil eben die Bevölkerung mit so einer Situation nicht umgehen kann.
Aber ist solch ein Szenario überhaupt realistisch? Wieso ist vor einem halben Jahr an der Westküste Afrikas das Internet für mehrere Tage ausgefallen? War es ein Unfall? War es Sabotage? Fest steht nur, ein Unterseekabel wurde zerstört. Diese Kabel verbinden die Kontinente. Das Problem, es gibt nur ein einziges Kabel, von dem das Internet in Sierra Leone abhängt. Zum Vergleich, Deutschland ist mit 10 Unterwasserleitungen verbunden und wird außerdem über den Landweg versorgt. Großbritannien hängt an knapp 50 solcher Kabel. Die Online-Infrastruktur der westlichen Welt ist gut aufgestellt. Durch ein paar defekte Kabel würden wir nicht offline gehen.
Es gibt drei Wege, über die man versuchen kann, das Internet auszuschalten. Erstens über die Software. Zweitens über die Hardware. Drittens über den Strom.
And the third is to go after electricity.
Der US-Amerikaner Scott Borg beschäftigt sich im Auftrag verschiedener Regierungen seit Jahrzehnten mit verwundbarer, kritischer Infrastruktur. Er sagt, wir werden hierzulande nicht offline gehen, zumindest nicht großflächig und schon gar nicht für mehrere Tage. Erstens, die Software könne von Experten sehr schnell wieder aufgespielt werden. Kein Problem also, das würde ein paar Stunden dauern. Zweitens, er geht davon aus, dass nicht einmal ein nuklearer Angriff das Internet zur Strecke bringen könnte.
Das Internet ist dezentral angelegt. Es physikalisch anzugreifen, kann einzig lokale Auswirkungen haben. Wenn man eine Komponente des Internets herausnimmt, leitet es all den Verkehr automatisch um.
Bleibt noch die dritte Option, der Stromausfall.
Wenn man die Elektrizität für längere Zeit, vielleicht einen Monat, ausstellt, dann ist ein fehlendes Internet unser allerletztes Problem.
Weil dann nach einer gewissen kurzen Zeit unsere Gesellschaft am Ende wäre. Das, sagt Borg, ist es, wovor wir wirklich zittern sollten.
Tja, schöne Gedanken zum Wochenende, oder? Was wäre, wenn die Welt vom Netz ginge? Johannes Nichelmann hat das für Breitband mal durchgespielt.
Ja, und wir machen uns jetzt aber gleich darüber Gedanken, wie wir das Internet noch besser machen können. Gleich, das heißt nach 11.38 von Culture Culture. We'll be right back.
Das sind Culture bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Das Internet, das ist kaputt. Ein Stoßseufzer, den hier bei Breitband unsere Gäste schon öfter mal ausgestoßen haben. Etwas vorsichtiger ausgedrückt könnte man auch sagen, es ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten.
Ja, wir haben uns zum Beispiel an den Kontrollverlust über unsere Daten gewöhnt. Fotos, die wir machen, Kommentare, die wir schreiben, unsere Kalendereinträge oder die Daten unseres Fitness-Trackers. Alles landet irgendwo in der Cloud, auf den Rechnern irgendwelcher Firmen. Wir wissen nicht wirklich, was damit gemacht wird oder wer darauf Zugriff hat.
Oder haben Sie schon mal versucht, mit Daten umzuziehen, von einem Dienst zum nächsten? Tja, das hatte sich der Begründer des World Wide Web auch alles irgendwie etwas anders vorgestellt und deshalb hat Tim Berners-Lee nun eine Technik vorgestellt, die uns die Kontrolle über unsere Daten zurückgeben soll und als nichts Geringeres gehandelt wird als die Neuerfindung des Web. Philipp Banse hat sich das Ganze für uns angeschaut und wird uns jetzt erklären, was es damit auf sich hat. Hallo Philipp.
Ja, moin, hallo.
Worum geht es denn bei dem neuen Projekt von Tim Berners-Lee?
Ja, also ihr habt das jetzt schon so ein bisschen angerissen. Tim Berners-Lee, der hat ja diese Hypertext Markup Language, kurz HTML, empfunden, also diese Sprache, aus der das World Wide Web gebaut wurde. Und Berners-Lee, der hat zuletzt am MIT geforscht, am Massachusetts Institute of Technology. Und er hat sich da seit Jahren mit dieser Frage beschäftigt, wie wir unsere Daten, die wir im Web und in Apps und in allen möglichen Anwendungen auf dem Telefon und Computer überall hinterlassen, wieder unsere Kontrolle bekommen. Und wie wir die Apps, sagen wir mal, so konzipieren können, dass wir gezielt Konzernen oder Apps Zugriff auf unsere Daten gewähren oder eben diesen Zugriff auch verwehren können. Kurz, wie wir die Macht im Web wieder verschieben können. Weg von den Betreibern der Server, zurück zu uns, zu den Nutzern und Nutzerinnen. Und denn heute liegen unsere Daten ja eben auf diesen Servern von Facebook, Google und Amazon. Und Berners-Lee, der will, dass sie bei uns liegen, unter unserer Kontrolle. Und da hat er sich mit Leuten seit Jahren Gedanken gemacht und eine Software entwickelt, die sich Solid nennt. Das ist so eine Open-Source-Software, mit der das Web ganz neu organisiert werden kann. Und Kern dieser Idee sind persönliche Datenlager, sogenannte Pods, die sich jeder schon jetzt eigentlich gratis anlegen kann. Und statt auf den Servern von Amazon und YouTube werden unsere Daten dann eben in diesen Pods gespeichert. Mein Name, meine Adresse, aber auch alle unsere Fotos, meine Videos, die Fitnessdaten, Gesundheitsdaten, Adressbücher, Bestellhistorien bei Online-Shops für Amazon, selbst Kommentare, die wir auf irgendwelchen Webseiten zu irgendwelchen Fotos oder Videos hinterlassen haben, alles landet nicht mehr bei den Konzernen Google, Facebook, sondern in meinem privaten Pod. Meiner ist übrigens unter philippbanse.inrub.net.
Ja, nun klingt das alles wie ein Cloud-Speicher und nicht nach ganz großer Innovation. Da gibt es doch schon einige letztlich, oder?
Ja, das stimmt. Aber diese Solid Pods, diese Pods, die können viel, viel mehr. Zum einen hat jeder Datenschnipsel in meinem Pod, jedes Bild, jeder Kommentar, jedes Like, eine genaue URL, also eine eindeutige Adresse im Web, sodass man jedes dieser kleinen Datenschnipselchen aufrufen kann. Zweitens kann ich genau und sehr genau festlegen, welche App was aus meinem Pod lesen darf, beziehungsweise was in meinen Pod reinschreiben darf. Und so können mit Solid Software etwa YouTube-artige Video-Apps gebaut werden, die sich dein Video aus deinem Pod holen und wissen, dass mein Kommentar zu deinem Video in meinem Pod liegt. Und die App kann dann dein Video mit meinem Kommentar anzeigen. Und so sind etwa viele Apps denkbar, die sich Daten aus allen möglichen Pods zusammensuchen, zusammenfügen und eben anzeigen. Die Knoten dieses neuen Webs, was Berners-Lee da vorschwebt, das sind dann eben unsere Pods, aber nicht mehr die Server irgendwelcher Konzerne.
Das klingt ziemlich gut, aber auch ziemlich kompliziert. Wie sieht das denn in der Praxis aus momentan?
Ja, also ich habe mir mal so einen Pod erstellt. Das geht recht einfach. Man kann sich diese Software dafür, diese Solid-Software, entweder auf seinem eigenen Rechner oder Server installieren oder man kann sich seinen Pod bei einem Solid-Provider im Netz klicken, was mit Abstand der einfachste Weg ist, sich so einen Pod zu holen. Und ich habe mir meinen Pod geklickt bei Inrupt. Das ist die Firma, die Tim Berners.
Und jetzt hat sich möglicherweise irgendein Internetkonzern auf unsere Datenleitung gesetzt und möchte nicht, dass wir weiter über diese Alternative sprechen. Und tatsächlich ist Philipp, man hat es gehört, der ist uns zugeschaltet, in diesem Augenblick leider aus unserer Leitung raus. Jetzt gucken wir gerade noch mal betroffen in die Regie, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, diese Leitung wiederherzustellen.
Vielleicht können wir das gleich noch mal versuchen. Und
wir können es noch mal, wir versuchen gerade noch mal ein bisschen zu knoten und zu kurbeln im Hintergrund. Und möglicherweise gelingt es. Wir haben ja zum Glück auch noch ein bisschen Musik da. Und vielleicht können wir uns gleich noch mal erzählen lassen, wie diese Alternative zum Internet, wie wir es kennen, funktioniert. Da hoffen wir zumindest drauf. So, und jetzt versuchen wir es gerade nochmal hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wir hatten ja gerade Leitungsprobleme und Philipp Banse war gerade dabei, uns die neue Alternative zum Internet zu erklären und uns zu erklären, wie im Augenblick die Praxis aussieht, wie das Ganze ein bisschen funktioniert. Und da setzen wir einfach nochmal an, Philipp, oder?
Ja, genau. Also wir können das ja auch ein bisschen kurz fassen. Ich habe, wie gesagt, so einen Pod mir installiert und der ist, oder geklickt vielmehr, und der ist nah an unbrauchbar, weil das noch wirklich kaum zu bedienen ist. Es ist kaum, ich habe es kaum nicht geschafft, ein Profilfoto da in meinen Pod hochzuladen. Das haben die Macher auch in einem Blogpost anerkannt, dass das ganze Projekt noch sehr eckig und nicht fertig ist. Die haben aber gesagt, na, wir wenden uns jetzt erstmal nicht an Endnutzer, sondern an Entwickler. Wir müssen Entwickler begeistern, die eben jetzt auf Basis dieser Pods Anwendungen bauen, ja, und die sozusagen jetzt Apps bauen, die uns alle begeistern, die eben diese Pods nutzen, um Daten zu speichern und abzurufen. Und Tim Berners-Lee, der hat auch mal so eine App gebaut, und bei dem, der hat sich halt so ein Ding gebaut, die quasi seinen Kalender anzeigt, seine Musik, seine Videos, einen Chat, seine Forschung. Und eine Reporterin, der das gezeigt hat, die hat gesagt, na, diese App sieht aus wie so eine Mischung aus Google Drive, Microsoft Outlook, Slack, Spotify, WhatsApp, nur dass eben all diese Daten in Tim Berners-Lee eigenem Pod liegen und er unter seiner Kontrolle hat.
Und was ist jetzt deine Einschätzung, Philipp? Werden mehr und mehr Anwendungen entstehen? Ist das jetzt die Neuerfindung des Web?
Also sagen wir so, es gibt ein paar Sachen, die dafür sprechen, und das eine ist, die Idee ist gut. Also ich finde, kommerzielle Interessen und unsere, sagen wir mal, unser Desinteresse, die haben das so ein bisschen als Gott gegeben mittlerweile uns akzeptieren lassen, dass die Daten halt im Web verstreut auf Servern kommerzieller Anbieter liegen. Und Berners-Lee sagt, das ist Unsinn, wir wollen das anders machen und wir können das auch. Und ich finde, mit dieser Technik geht er da einen richtigen Weg. Er hat den richtigen Namen, das richtige Wissen, die richtige Reichweite, um sowas loszutreten. Er hat da Jahre drüber nachgedacht, und wenn einer weiß, wie Web geht, dann er. Auch das gut ist, dass diese komplette Technik, auf der Solid fußt, die existiert. Da muss nichts fundamental Neues erfunden werden. Man muss einfach nur die bestehenden Einzelteile des Webs neu zusammenbauen. Und ich denke, die Zeit ist jetzt auch reif, wo viele Leute denken, diesen Netzgiganten, das ist uns ein bisschen unheimlich, wir müssen was dagegen halten.
Ja, die Zeit ist reif. Das ist natürlich die eine Sache. Hoffen wir, dass es nicht schon zu spät ist, dass sozusagen die großen Internetkonzerne das Netz bereits zu sehr monopolisieren. Vielen Dank, Philipp Banse für diesen Einblick.
Ja, unsere Zeit ist nämlich auch reif. Tim Berners-Lee, der Begründer des World Wide Web, versucht, Kontrolle über unsere Daten zurückzugeben. Wir versuchen, Kontrolle über die Zeit zurückzugewinnen. Das war Breitband für heute. Nachzuhören wie immer als Podcast. Und hier geht es weiter mit dem Theatermagazin Rang 1. Vorher kommen natürlich die Nachrichten.